Gastro Survival Passionistas.
Dein Podcast zum Überleben in der Gastronomie. Meinungen, Geschichten und Wahnwitz aus der Gastroszene. Für euch, ihr Helden am Herd, Foodies, Hotelmaniacs oder Genussmenschen. Ralf Boos und Paddy Zipper im Talk mit den Trendsettern, Küchengöttern und Genießern der Republik. Direkt krass und Ehrenwort mit einer Menge Spaß für euch und für uns. Ganz zauberhaft, dass du dir Zeit nimmst. Liebe Freunde, wir sind wieder in Meerbusch, eigentlich dem Zentrum der Kulinarik, kurz vor Weihnachten. Ich bin heute hierher gekommen und habe ein Zelt vorgefunden. Ich habe vorgefunden viele rote Lichter, weihnachtliches Gebäck. Und da kam er zu mir, der Gott des Trüffels, der Mann, der Champagner zum Allgemeingut machen möchte. Der Mann, der weiß, dass ein Weihnachten ohne Kaviar, Austern und
Gänsestopfleber
komplett sinnlos ist. Der Mann, der mich kulinarisch gefördert hat bisher und den ich nach 36 Folgen ein bisschen meinen Freund nennen darf. Ralf Boos. Er sitzt hier leibhaftig neben mir und ich begrüße dich, lieber Ralf.
Ja, ich begrüße dich auch, lieber Buddy. Aber ich begrüße noch dreimal so viel wie dich, begrüße ich unseren nächsten Gast, weil der ist natürlich endlich mal wieder, wir haben jetzt zweimal ausgesetzt, endlich mal wieder ein Koch, und zwar sogar ein Sternekoch. Und ich habe jetzt mit ganz vielen Leuten über ihn gesprochen und alle haben mir unisono versichert, es ist der sympathischste Sternekoch Deutschlands. Er ist der netteste und auch vielleicht einer der bestaussehendsten Sterneköche Deutschlands. Das ist natürlich niemand geringere als Christopher Wilbrandt vom Post in Odenthal, Weltstadt am Rhein. Ja. Hallo Christopher.
Hallo Christopher.
Hallo ihr zwei. Ja, ich muss mal gerade meinen Spiegel weglegen.
Das kann man jetzt falsch verstehen.
Gefalle ich euch so? Liegen meine Haare gut?
Deine Haare liegen
gut. Wunderbar. Aber fantastisch. Was wir dir nicht gesagt haben, es ist keine Videoaufnahme. Also du kannst mit den Haaren kannst du wieder ein bisschen wuscheln. Ja? Schön, dass du da bist.
Ja,
ist ja auch bei euch schon vor Weihnachtszeit heute so ein bisschen? Also wir sind jetzt Mitte, Ende November. Kommt das jetzt so langsam?
Ja, du, ich bin jetzt hierher gekommen. Ich bin dem Stern gefolgt. Mhm. Ja, und auf dem halben Weg habe ich den Ralf eingesammelt.
Ja, das kenne ich.
Der stand da rum und dann hat er die Hand rausgehalten und dann habe ich, steig ein, wir fahren weiter.
Genau, der Stern, ist, wenn man mich mal sucht, folge dem Stern.
Ja, genau.
Das war übrigens der Stern von Christopher Wilbrandt.
Ja, aber schön, dass du da bist.
Wir freuen uns richtig, dass du da bist.
Ja, und wir haben ja gerade wieder so ein Thema, du hast ja auch gerade wieder Zeit. Ja? Also Restaurants sind gerade wieder zu. Ja. Auch blöd, ne? Also ihr habt ja eine Menge vorgehabt jetzt so vor Weihnachten.
Ja, so, unser Hauptgeschäft ist jetzt eigentlich, ja. Und jetzt sind wir, Lockdown ist Lockdown, zu ist zu, ist halt Gastronomie und Events, alles was mit Kunst zu tun hat, ist zu. Und da bleibt Stau, ne?
Ja, aber ihr seid doch auf dem Land, du musst doch auch eingekauft haben, Gänse und ähnliches, oder konntest du da noch handeln in dem Bereich?
Es gibt so ein paar Dinge, die kannst du natürlich noch so wie, irgendwie ein bisschen haltbar machen, dass die so 4 Wochen haltbar sind. Aber danach musst du es halt eben auch sehen, dass du es entsorgst und das geht dann eben unter Schwund zu verbuchen. Ne?
Okay. Oh, das ist aber übel.
Ja, okay, es gibt ja auch noch die Tafeln unter.
Ja, gut, wir haben jetzt auch, normalerweise haben wir Gänse von unserem Bürgermeister. Also das ist der Robert Lennartz. Der hat auch eine Gänsezucht, eine Geflügelzucht in Odenthal und von dem bekommen wir Gänse im Jahr so 500 bis 800 Tiere. Und er rief mich als Erster an, hat gesagt, ja du, ab übermorgen ist Lockdown, da geht nichts mehr. Ne? Was machen wir mit den Gänsen? Da sage ich, wie schmecken die, wenn die 2 Jahre alt sind?
Mhm.
Da sagt er, nee, die können nicht so alt werden. Das funktioniert alles nicht. Dann schmecken die wie ein Auerhahn. Und jetzt muss er natürlich sehen, dass er an alle die Gastronomen, den Takeaway machen mit Gänsebraten direkt bis zum Haus und so, die kaufen jetzt bei ihm. Ne? Ich habe da irgendwie ein bisschen was vermittelt und so, aber ist halt bei weitem nicht das Geschäft, was er sich erhofft hat. Ne?
Hm. Das er auch braucht, um das nochmal klarzustellen. Ist ja nicht so, dass ein Add-on ist für viele, die Gänse züchten.
Ja, genau dasselbe wollte ich gerade sagen. Ich sage, guck mal, wenn so Leute wie der Gänsepeter, ich meine, der hat ja seinen Namen nicht umsonst, ne? Der lebt die 3 Monate von Oktober bis Dezember, lebt er von seinen Gänsen. Er macht auch ein bisschen Hühnchen und ein bisschen Ente, aber der lebt von seinen Gänsen und jetzt bricht ihm 80% seiner Kundschaft weg. Und man weiß ja noch nicht genau, wie lange. Man weiß ja nicht, ob wir im Dezember noch Weihnachtsgans essen können oder so. Und ich möchte mal nicht wissen, wie viele Leute bei der Tafel speisen und sagen, oh, ich kann keine Gänsebraten mehr sehen. Schon wieder Gans, gestern Gans, heute Gans, zum Frühstück.
Wenn die Tafeln überhaupt beliefern können, das ist ja noch ein anderes Thema, weil auch da gibt es ja Zugangsbeschränkungen, auch da gibt es Probleme, wer wie was abrufen kann. Also das ist ja auch nochmal ein Thema. Deswegen sind das eigentlich relativ unerfreuliche Zeiten. Aber ich bin ja heute mit Ferrari hier, lass uns mal anstoßen. Ja. Und zwar ein guter Kumpel von mir, der Gianni, hat uns diesen Ferrari gestiftet.
Und also der Ferrari ist gar kein Auto. Ja,
Dankeschön. Was ist denn das für einer? Muss ich nochmal drauf gucken. Weil das soll ein richtig leckerer sein. Und zwar ist das der Riserva Lunelli. Ja? Also ein Schaumwein. Ist das eigentlich ein Prosecco, Ralf? Oder wie könnte man
das? Ich glaube nicht, dass das ein Prosecco ist. Wenn da ein Prosecco
wäre, nee, stimmt. Würde, der Prosecco wird ja nachträglich versetzt. Genau.
Ja, so. Würde es auch draufstehen. Da würde da Prosecco di Valbugliano oder irgend sowas draufstehen. DGCOP, AIG oder irgendwas. Aber es ist einfach ein Schaumwein aus Emilia-Romagna, würde ich sagen. Ja. Und die haben natürlich da auch Traubensorten, die man nicht kennt. Es kann auch sein, dass das Chardonnay ist, weil es ist so ein bisschen burgundisch, der ganze Schaumwein, aber es steht wahrscheinlich nicht auf dem Rückenetikett. Und ich habe es nicht im Programm, deswegen kenne ich es nicht. Ich kenne zwar den Namen Ferrari. Wir können
mal die
Sachverständige
fragen, ob die mal aufs Etikett guckt für uns.
Guck mal, ob da irgendwas von Traubensorten draufsteht.
Ja, okay.
Aber Chardonnay könnte man erkennen, wenn es Chardonnay wäre.
Ja. Ja gut, aber nichtsdestotrotz, das ist ein Ferrari. Ich war da immer ein bisschen zurückhaltend, weil wenn irgendwas Ferrari heißt, ist das nicht ganz so meine Welt, glaube ich. Aber das hier könnte mir gefallen, schmeckt lecker.
Das ist ein guter Schaumwein, aber ging mir früher ganz genauso, bis ich mir eine Jacke von Bugatti gekauft habe.
Übrigens eine Firma aus Paderborn. Kennst du die Geschichte mit Bugatti?
Nee, ja.
Soll ich es dir erzählen? Natürlich. Das ist total witzig, weil Bugatti war lange Zeit nicht geschützt. Und dann gab es eine Firma aus, ich glaube, Paderborn oder Bielefeld aus der Ecke, die auch Hosen herstellt, Jacken und sowas. Und die haben einfach diesen Brand Bugatti übernommen. Und irgendwann kamen die Italiener und haben gesagt, ihr könnt nicht einfach unseren Brand nehmen. Und dann haben die gesagt, doch, können wir, weil der war nicht mehr geschützt. Schon gar nicht auf Klamotten. Deswegen alle Bugatti-Klamotten, die du kriegst, haben zwar das alte Logo, sind aber de facto aus Deutschland. Respektive werden da assembled, wie man so schön sagt.
Also wie mit den Bujak-Lämmern, ne?
Ja,
also die kommen ja auch alle oben aus der Oldenburger Bucht.
Ja, genau.
Ja. Ach so.
Ja, aber jetzt erzähl uns doch mal, jetzt haben wir ja das große Thema Lockdown und so weiter. Du hast mir gerade erzählt, du gehst jetzt unter die Bauarbeiter, oder?
Ja, irgendwie muss ich ja beschäftigen zu Hause. Ne? Wir haben zwar auch einen großen, sehr, sehr großen Garten und ein Waldstück und da gibt es eigentlich auch genug zu tun, aber die Treppe war eigentlich schon lange angedacht, die wir jetzt gebaut haben. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so oft an Spätzleteig gedacht und an alle Rezepte, währenddessen ich Betonestrich angerührt habe.
Ja, nur, dass du jetzt nicht anfängst, bitte den Teich zu schaben, bitte.
Genau, den Teich zu schaben hier, das ist nutzen.
Ja gut, du meinst jetzt das Ding, so Kunstwerke zu schaffen, wie Vasen und Lampen und Nachtlichtlampen, ja, genau. Und dann mache ich jetzt Spätzle aus Spieß.
Ja, genau. Ist übrigens eins meiner Hobbys. Also ich habe so aus Beton Kunstwerke zu schaffen. Genauer gesagt vom Alexander, der unser Logo gemacht hat. Der hat damit angefangen. Und ich bin jetzt auch so ein bisschen effizienter bei diesem Thema. Ja, ist sehr spannend. Aber das nur nebenbei. Aber du baust eine Treppe. Ne?
Die Treppe, die wir haben, ist im Haus, ist eine Galerie und dann geht die von oben vom Esszimmer runter ins Wohnzimmer. Die ist sehr steil und die haben wir jetzt einfach langgezogen wie so eine schöne Skala. Und da haben wir einfach mal gesagt, so Pi mal Daumen, wir machen jetzt hier Itongsteine und dann baue ich hier den Kleberestrich und so weiter. Und für die Lücken brauche ich ein bisschen Beton. Ja, habe ich erstmal 40 Steine gekauft und ein bisschen Estrich und 3 Sack Beton. Ich hatte noch nicht mal 10% von dem, was ich machen wollte. Ich hatte 1,5 Stufen oder so. Und jetzt, okay, jetzt kurz bevor ich hergekommen bin, habe ich die letzten 2 Sack Beton-Estrich angerührt, etwas flüssiger, damit er schön gerade auch in der Waage steht und habe den letzten abgeschlossen. Dann kann ich morgen vielleicht die Fliesen drauflegen. Aber muss ich erstmal bei YouTube gucken, wie das überhaupt funktioniert. Also ich muss
Tutorial, jetzt ein Tutorial.
Ich muss jetzt erstmal meinen Meister machen bei YouTube, ne? Dauert ungefähr 20 Minuten, bis du das kannst. Ne?
Aber es ist wichtig, dass du keine amerikanischen Videos erwischt, weil Fliesen nagelt man nicht. Also, hast du mal gesehen, wie die umbauen zum Teil?
Also ich schaue öfter mal diese Serien an, wo die mal eben so innerhalb von 2 Monaten so ein Holzhaus abreißen und wieder neu bauen. Ja. Und das sieht dann aus wie ein Palast oder wie so. Aber wenn du siehst, wie die das alte abreißen, wo also wirklich alles nur aus Sperrholz und aus Camouflage ist oder irgend sowas oder der Fußboden, wenn sie den aufreißen, da ist überhaupt nichts drunter. Das ist so ein Rohr, was da entlang läuft und ein paar Tiere, die da leben.
Ich glaube, da sind wir schon solider. Ne?
Also, ja, klar. Also vor allen Dingen diese deutsche Tugenden des Kellerbaus. Ne? Das können die in Amerika überhaupt nicht. Ne? Ja.
Also, keine Keller. Ja, Weinkeller aus Beton gibt es die natürlich, mit Klimatisierung.
Ja, die werden dann nachträglich eingebaut.
Ich war mal in Napa Valley in so einem Weinkeller, der sah wirklich toll aus. Der wurde auch mit alten Steinen noch verkleidet, damit er alt aussieht. Hatte auch was, aber dem fehlte so die Patina, weißt du? Wo man dann durch den Keller gebeugt durchgeht und danach die Haare erstmal sauber machen muss, weil so viel Krimskrams in den Haaren hängt. Du wahrscheinlich noch mehr, Ralf, als ich. Aber
nein, es gibt jetzt auch Winzer, die haben... Die haben Tanks in Beton, in Betonform, dass sie ihren Wein im Beton reifen lassen.
Das ist ja jetzt schon wieder fast ein alter Hut, weil Mainstream ist angekommen. Ich glaube, es war Henkel oder Rotkäppchen oder irgendeiner. Die haben ihren ersten Schaumwein gemacht mit Weinen, der in Betonfässern gereift ist. Ne? Also, da habe ich gesagt, okay, gut, wenn es im Mainstream angekommen ist, wenn jetzt sogar schon Henkel oder Rotkäppchen oder so sowas benutzt, dann ist es nichts mehr Neues.
Ja, wobei jetzt zum Beispiel, ich war am Wochenende kurz bei Poss, ja, also einem meiner Lieblingswinzer, was das Thema Grauburgunder angeht. Und da habe ich mit Nikolai, das ist der Sohn, ist ja ein Dreiergespann da, und die machen viel in Granit. Ja, also so gerade so die besseren Lagen werden dann in Granit ausgebaut. Dann auch nochmal in Holz, ungetoastet. Sehr schön. Also das ist nochmal, ich bringe mal eine Flasche mit. Also das ist, genau. Ich habe aber nur Magnumflaschen gekauft.
Ja, Magnumflaschen aus ungetoastetem Granit.
Aber hört sich total lecker an. Ist der Postwein nicht hier im Programm? Habt ihr den nicht drin?
Nee, wir nicht.
Ich glaube
auch nicht.
Ich hätte jetzt wetten können, dass der...
Ja, aber sensationell.
Also, kann sein, dass er drin ist. Ja. Also es ist bei uns
peinlich.
Ich weiß es wirklich nicht.
Nein, ich glaube, er ist nicht bei euch im Programm. Ich glaube, ich habe nicht mal geguckt. Das war der Grund, warum ich jetzt mit vollem Kofferraum da wieder weggefahren bin. Aber war wirklich sehr gut. Aber lass uns nochmal zurückkommen, weil ich habe mich so ein bisschen vorbereitet. Du wirst kaum glauben. Ja, ich habe zumindest einen Wikipedia-Eintrag gelesen und habe noch geguckt, wie deine Website aussieht. Und noch Videos geguckt. Eieiei. Und dann habe ich festgestellt, du bist auf Ibiza geboren. Bist du ein Hippie-Kind?
Ich glaube nicht. Ich habe jetzt, auf Ibiza gibt es eine Gruppe, die machen so alte Fotos, und es gibt dann so 2 Fotos mal irgendwie, wo meine Mutter drauf zu sehen ist und wo auch das Krankenhaus, das es nicht mehr gibt, wo ich geboren bin. Also geboren bin ich auf Ibiza 1965, mein Bruder 1967 auf Ibiza geboren.
Wie heißt dein Bruder?
Mein Bruder, also der Next jüngere Bruder heißt Alejandro.
Dein Kollege in der Post, oder?
Das ist auch mein Kollege.
Gehen jetzt erstmal hier Grüße an Alejandro.
Alejandro, auch ein geiler Name. Und wieso heißt du dann Christopher?
Eigentlich Cristobal.
Ah, okay, Cristobal.
Und das wurde dann hier in Deutschland automatisch eingedeutscht. Und ich hatte einen spanischen Pass und eine spanische Urkunde, da steht es drin. Ich heiße, also meine Mutter und meine Eltern wollten, dass ich Cristobal Ivan heiße. So, dann kommen wir dann in die Ibiza Altstadt, dann war die Kirche da und dann war der Pastor, der hat gesagt, hier seid ihr in Spanien, hier gibt es 3 Namen. Wenn ich den taufen soll, dann müsst ihr 3 Namen halten. Also dann hat der Pastor entschieden, dass ich so heiße wie die Kirche als Drittnamen. Dann heiße ich jetzt
Maria.
Kasperle.
Cristobal Ivan Pedro.
Ah, okay.
Ach so. Und Ivan, weil deine Eltern streng kommunistisch sind.
Nee, ich glaube, weil es damals irgendwo einen Schauspieler gab, den meine Mutter gut fand.
Ivan Rebrov. Der war Sänger.
Den fand ich auch sehr gut.
Ja, genau, der hat doch den Anna Tevka, den Tevje gespielt. Zumindest im Theater. Und im Theater hat er es auch gespielt. Habe ich mal gesehen in der Rudi Carrell Show 1967.
Aber hast du noch Bezug zu Ibiza, zu Spanien überhaupt?
meine Mutter wohnt noch in Spanien. Also sie wohnt in Pedreguer, in der Nähe von Denia ist das. Luftlinie 150 Kilometer von Ibiza. Ich habe noch, mein Patenonkel wohnt noch in Spanien, also in Ibiza. Wenn es die Zeit erlaubt und Corona dann endlich mal vorbei ist, dann fahre ich auch nochmal runter. Also, das ist halt eine wunderschöne Insel, wenn man die Ecken kennt. Ne? Man fährt ja nicht, also ich fahre da nicht wegen der Disco oder Ambrosia oder Q.
Sondern nur wegen der Schaumpartys.
Zum Beispiel.
Schaumweinpartys,
ja. Mittlerweile kannst du dort auch gut einkehren. Also es gibt gute Restaurants, ja. Also ist auch, ist schön da unten. Also gefällt mir
gut. Die Einheimischen von Ibiza heißen übrigens Ibizanka.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe gar nicht so mit dem Spanischen. Ich bin ja mehr da auf Kreta und sowas unterwegs. Aber ich finde es total faszinierend, dass du bist ja da geboren und dann hast du eine Karriere gemacht, bist auch ein bisschen durch die Lande gezogen. Ich glaube, 2003 hast du da mit deinem Bruder die Post übernommen, ne? War das 2003?
Ja, ich habe meine Ausbildung gemacht, 82 bis 84. Mhm. Und bin dann direkt auf Wanderschaft. War zuerst im Brux, ist das St. Peter, kennst du vielleicht noch?
Kenne ich noch, ja? Sehr gut, kenne ich immer noch sehr gut. Also
und von da bin ich durch den Gerhard Lanz, der Küchenchef, der dort war, der hat mich vermittelt an Scherrer.
Mhm. Günther.
An Günther Scherrer, hier in Düsseldorf, ins Viktorien. Und da habe ich einen Ralf das erste Mal gesehen. Da kam er rein zum Günther und mit dem Küsters und hat dann da gestanden, ja hier, ich habe hier Reis.
Mhm. Ja, okay.
Er hat mit Reis angefangen, mit Reis, war
ja, das Wildreis.
Ja, da das Ding, ne, ja.
Ja, also Günther Scherrer ist immer noch, obwohl er jetzt schon fast 10 Jahre, glaube ich, aus dem Rennen ist oder 12 oder noch länger, immer noch ein gern gesehener Gast hier bei uns im Haus. Er wohnt in Karst und in Madrid oder Barcelona.
Ja, nicht irgendwo in Nordspanien.
Ja, auf jeden Fall in Spanien.
Oviedo, Bilbao.
Genau, ist einer Spanierin verheiratet und die leben auch immer in der kalten Jahreszeit, glaube ich, in Spanien und in der warmen Jahreszeit bei uns in Karst, wo ich auch wohne. Und wo der Eisenberger auch wohnt, mein Eisenberger, mein Küchenchef. Und wenn er aus dem Fenster guckt, dann sieht er das Haus vom Scherrer. Und so, wenn er hier ist, kommt er immer mal vorbei. Und wir schaffen es auch noch ein bisschen über gute alte Zeiten zu reden. Weil der Günther Scherrer ist der Cousin von Wennemar Scherrer. Und Wennemar Scherrer ist mein Ausbilder gewesen. Und beide sind mit dem Armin Scherrer verwandt vom Landhaus Scherrer in Hamburg. Der leider schon.
Das wird sich kompliziert. Ich habe gerade den Faden verloren.
Genau, es gibt ganz viele Scherrer-Küchenchefs und wir beide haben irgendwann mal an einem der Scherrer geklebt, als wir noch gekocht haben. Also du kochst ja immer noch.
Also rückblickend war das eine echt saugeile Zeit. Also ich muss echt, also das war so, da war die Paula Bosch war noch da, ne, als Sommelier. Und die kam jeden Morgen, kam die rein, hat alle Posten abgefragt, was braucht er denn an Spiritosen und dann Weinen und so. Ne? Da musste jeder genau sagen, was er braucht, und dann hat die das geholt und hingestellt. So. Haben wir ja nichts verdient, ne? Was hatten wir da? 750 Mark, gerade ausgelernt, 750 Mark und Wochenende stand vor der Tür und Altstadt ist natürlich dann auch angesagt und damit das nicht so teuer wurde, dann haben wir gesagt, okay, heute Abend brauchen wir 4-mal Grapefruit-Sorbet, brauchen wir auf jeden Fall eine Flasche Wodka und eine Flasche Campari für 4-mal das Pampelmusen-Sorbet. So, und damit haben wir uns dann über Wasser gehalten, damit es dann in der Altstadt nicht so teuer wurde.
Ja, vorglühen im Viktorien. Ne?
Ja, ich finde das in Küchen absolut krass, was da an Alkohol verbraucht wird, weil man muss ja auch immer mal probieren. Nicht, dass der Wodka umgekippt ist. Ja, stell dir das vor.
Ja, ja.
Und dann machst du ein Sternemenü und dann, also man muss da auch probieren, finde ich.
Also ich glaube auch, dass so viele Sachen in der Küche, sowas wie Wermut oder sowas, werden in der Küche mehr benutzt als im Glas, glaube ich zumindest. Also
wobei, ich muss ehrlich Wermut gestehen, wenn du mal so ein Glas Neuprade gesoffen hast, dann weißt du, dass du den Wodka lieber hast.
Ja, Neuprade braucht man ja auch immer nur neben die Wodkaflasche zu stellen, damit man einen Martini-Cocktail hat. Das reicht schon für einen trockenen Martini-Cocktail.
Ja, aber im Ernst, das ist, also Weine und hier so Ansätze wie ein Nolli Pratt oder ein Wermut generell lässt du schon mal gerne bis zum Get-No einreduzieren. Ne? Mhm. Da ist dann die Flasche oder 2, 3, 4, 5 mal eben so eine Kiste, sagen wir dann, Kiste, weg.
Ja.
Oder wenn du in der süßen Küche bist, du oft mit Cromagnier, Kirschwasser und sowas. Ne? Also du hast schon einen Spirituoseneinsatz ohne Ende. Was die meisten Köche gar nicht wissen, man kann diese Spirituosen alle kaufen, zum halben Preis, zum ungefähr halben Preis, wenn Pfeffer und Salz in der Spirituose drin ist bei herzhaften Speisen oder Gelatine, Blattgelatine bei süßen Speisen. Also wenn sie entweder, dann schmeckt sie halt nicht mehr zum Trinken, aber fürs zum Kochen sind die super. Braucht man nämlich keine Spritsteuer drauf zu zahlen.
Ja, ich glaube nur die Hälfte oder so, ne?
Nee, gar keine. Spritsteuer ist weg. Aber
haben
die,
wir auch
die
mal gehabt von dir, haben wir mal gehabt.
Ja, sind ja. Immer bei den, ich glaube bei den herzhaften Sachen sind das so 0,7 Liter Flaschen, aber bei den süßen glaube ich sogar 2 Liter Flaschen oder Plastikflaschen oder sowas. Ne?
Das sind so Ballergele dann, oder?
Ja, das schmeckt genau wie Kirschwasser oder wie Himbeergeist oder wie Grand Marnier, aber es ist zähflüssig, sämig. Mhm. Ne, wenn es gießt, das macht dem Glas echt keinen Spaß. Ne? Aber im Pudding, super. Ja, tipptopp. Und das ist ein großer Teil der Foodkost. In die Patisserie, da geht, was ich, 10% der Foodkost geht in Spirituosen und in den Leichtspirituosen. Das ist echt eine gute Erfindung vom Produzenten.
Weil ja, nicht schlecht.
Jetzt müsste es nur noch was geben für Süßweingelee. Mhm. Damit du nicht immer den
Sautern,
den tollen Kracher da.
Kracher, genau. Kracher ist übrigens ein Winzer, der die besten Süßweine macht. Ne? Und, ja, also Kracher, Süßweine, die sind legendär. Und der macht auch Süßweine für andere Winzer. Dann heißen die halt auch Kracher, aber dann mit so einer Verweis auf den Winzer, weil der es einfach so toll macht.
Aber wie ging es dann weiter bei dir? Dann warst du beim Scherrer?
Dann war ich beim Scherrer, dann wollte ich erst zum Tristan nach Mallorca. Hatte irgendwie eine Verbindung, ich hatte irgendwie jemanden kennengelernt, war zwischenzeitlich auch mal im Gala beim Gerhard Gartner.
Mein allererster Kunde. Gala in Aachen.
Cooler Typ, ja.
Ist leider auch von uns gegangen.
Ja, ist halt. Wie alt war der eigentlich?
Der war noch nicht so alt, der war vielleicht 70 oder 72 oder so.
Kein Alter, ne?
Bin ich mir relativ sicher.
Na gut, dann bin ich auf jeden Fall, diese Zwischenstation habe ich mitgenommen, dann auch mal beim Witzigmann war ich und dann bin ich aber von da aus, wollte ich dann im Tristan anfangen und da es damals noch, da die Spanien noch nicht in der EU war, konntest du nicht so einfach nach Mallorca und dann da anfangen, wegen der Arbeitsgenehmigung und so, ja, ist klar, ich hab einen zweiten Pass, alles gut, ne? Ich gehe mal zum Konsulat hier nach Düsseldorf. Konsulat hier. Dann sagt er zu mir, sie werden hier gesucht, steckbrieflich von Madrid aus.
Okay.
Mit Brief und hier, kein Bild. Oder wie gesucht? Ja, du musst zum Militär. Wie zum Militär, ne?
Also war das vor 78?
Nee, das war 82.
Okay.
Das war 84. Hm. 84.
Und Franco war schon tot.
Was muss ich denn jetzt machen? Ja, kannst du nicht anfangen, ne?
Hm.
Entweder gehst du zum Militär, dann kannst du da anfangen, das ist kein Problem. Oder du gehst nicht zum Militär und dann entziehen wir dir die spanische Staatsangehörigkeit.
Okay.
Gut, dann habe ich auf den Pass verzichtet und das war es dann diesbezüglich. Und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch beim Heinz Winkler. Morgens um 10, war auch pünktlich. Der hat mich aber bis 3 Uhr nachmittags warten lassen, weil er ein Kamerateam vor Ort hatte. Natürlich war ich anständig, habe gewartet. Und dann haben wir ein ganz kurzes Gespräch gehabt, das hat vielleicht 60 Sekunden gedauert. Er hat dann gesagt, ja, dann bewerben Sie sich mal da unten. Wie, ich habe mich doch schon beworben. Ja, dann machen Sie das nochmal. Okay, dann bin ich wieder gefahren. Ne?
Mhm.
Dann hatte ich aber dann... Nach dem Vorstellungsgespräch hatte ich dann auch keine Lust mehr und dann habe ich angefangen im Tessin im Albergo Giardino, aber die hatten keine Bewilligung mehr damals und dann hat er mich vermittelt, der Herr Loy, ins Grotto Scalinata nach Tenero. Also ein Tipico Ticino Restaurant. Mhm. Wir haben nur aus der Eisenpfanne gekocht mit Bügel und so weiter. Ja, und da habe ich mich auch wohlgefühlt, ne? Komplett autark. Wir haben alles selbst gemacht. Ne? Wein, Grappa, Kräuter, alles kam. Salz haben wir, glaube ich, eingekauft irgendwo. Ne? Aber das war eine meiner prägendsten Zeiten, was auch Nachhaltigkeit betrifft. Das Thema Nachhaltigkeit gibt es ja nicht erst seit jetzt. Klar. Das gibt's ja schon immer. Und das ist auch sehr befriedigend, nachhaltig zu arbeiten. Ne? Und dann habe ich da angefangen, ein halbes Jahr später rief der Winkler an, ja, wo bist du denn? Also, war doch nichts. Ne? Dann sagt er, wärst du einfach runtergefahren, hättest du da angefangen, dann hätten wir das da unten geklärt. Ja, zu spät.
Ja.
Dann war die Sterneküche für mich dann eben auch, dann wollte ich das auch nicht mehr so, weil ich da so gut untergebracht war, wo ich untergebracht war. Das war einfach top. Ne?
Aber das war das italienische Schweiz?
Ja, Tessin.
Und du hast da, du konntest Spanisch sprechen und hast dann da Italienisch gelernt, oder?
Ja,
oder, ja, cool, ne?
Wahnsinn.
Ja.
Ja. Ja, vor allen Dingen, ich sag mal, die Küche, die so, ja, eigentlich so ja, bisschen an, also die alte Küche erinnert, also dass man eben mit dem Eisentopf, mit der Eisenpfanne arbeitet und dann eben Selbstversorger ist, das ist ja hoch faszinierend.
Ja, total. Also allein schon die, ich habe morgens, also das Holz und so, da gab es jede Menge Brüder, die haben mir jeden Morgen Holz gebracht und die wussten auch schon, für welche Feuerstelle welches Holz ich benutze.
Mhm.
Weil jedes Holz schmeckt anders und hat einen anderen Hitzewert und so weiter. Das war eine große Zeit, also muss ich schon sagen. Das war ganz, wir hatten 2 Kühe, 6 Schweine, alle Speisereste zu den Schweinen. Jeden Morgen gab es 20 Liter Milch von den beiden Kühen oder ein bisschen weniger vielleicht. Und dann, wenn wir Sahne machen wollten, dann musste die 3 Tage stehen lassen. Ne? Da hat es aber dann Sahne. Ne?
Mhm.
Aber mit 50% Fettanteil, ne? Die konnte schneiden.
Und Butter selber schlagen?
Ja, haben alles selber gemacht.
Alles selber. Kannst du das immer noch? Also geht das auch hier, wenn man jetzt hier...
Geht immer noch, ja.
Du kannst auch Sahne, auch Butter machen. Das ist zwar ja, nicht so auch lecker, aber also wenn du die ja mit normaler Sahne machst, ja, aber mit Kochsahne geht es nicht so richtig.
Aber, nee, das ist nicht so gut, aber es funktioniert gut. Ne? Also du musst dich einfach auch in das Thema reinversetzen. Und im Moment hänge ich so ein bisschen in so ein bisschen, dadurch, dass ich in Spanien auch mal gute Kontakte hatte und ich habe da mal Werbung gemacht für so einen Paella-Hersteller, der so Paella in so Tüten abpackt. Und dann hat er aber mal gesagt, ich habe eine gute Idee, ich packe mal Paella in so Tüten für Deutsche, die dort wohnen, ab.
Mhm.
Da stand da mein Gesicht auf der Paella-Tüte drauf. Und dann habe ich da Paella gemacht mit Fernseh und so allem Zip und so. Aber da habe ich gelernt, ist auch schon lange her, da habe ich gelernt, wie man Feuer macht für Paella. Nur das Feuer,
mhm,
der größte Anteil für Paella zu machen, ist die Feuervorbereitung, das Holz vorzubereiten und große Stöcke, kleine Stöcke und so weiter. Das war...
Ja, ist doch die Frage, welches Holz. Also das hast du ja gerade schon
gesagt,
also weil du ja bei Kastanie, bei Eiche, bei Buche,
ganz
du hast
genau
überall einen anderen Brennwert und auch eine andere Hitze dabei. Ne?
Ja.
Also das habe ich mir letztens, habe ich ein bisschen was darüber gelesen, weil Holz, Asche, das ist so im Moment so mein Thema, was mich so interessiert. Auch das Thema Holzfässer, was passiert damit und was kann man da noch alles draus machen. Aber da hatten wir ja auch eine Diskussion drüber, über Wein aus Whiskyfässern vor kurzem. Also das war ja auch nicht so schön. Aber jetzt hast du, dann bist du aber 2003 mit deinem Bruder zusammen zur,
ja,
Post.
Ja, ja, dann haben wir dann, ja, wir sind schon vorher da gewesen in der Post und dann haben wir da mitgekocht. Ich weiß noch, ich habe mit meiner Mutter zusammengearbeitet und dann haben wir, das war so die Zeit, Anfang 2000 war die Zeit von Laxtata. Das fing so gerade an, ne? So Laxtata, Laxtata. Das war...
Das war so ein Kölner Anfall.
Ja, das war so mit Reibekuchen. Da hat sie an allen Ecken hat sie das. Und wir haben dann einfach gesagt, weißt du was, wir machen jetzt erstmal einen Gruß aus der Küche. Gruß aus der Küche, lag's da. Ne? Boah, ist meine Mutter fast ausgerastet. Jetzt kriegen die Gäste schon was umsonst. Hier. Da war mal los. Ja, wir haben uns dann oft gestritten, muss ich ehrlich sagen. Wir haben oft, also mit meiner Mutter, weil die war auch der Finanzhaushalt bei uns. Die hat dann alles auch zusammengehalten. Hab aber auch echt viel gelernt, wie man wirtschaftet und wie man gut wirtschaftet und dass man auch in der Gastronomie überleben kann. Das hat sie mir gut gezeigt und mein Bruder Alejandro E. Und dann haben wir dann 2003 kam der Stern. Also das war quasi das Jahr, an dem unsere Eltern gesagt haben, so, wir gehen jetzt ganz nach Spanien, wir sind jetzt weg ab August und im November kam der Stern.
Wow. Jetzt muss ich da eine kleine Anekdote erzählen. Also wer Christopher kennenlernen will, sollte unbedingt ihm bei Facebook folgen. Und es schafft es alle paar Tage oder sage ich vielleicht auch alle paar Wochen, mir wirklich ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, weil er macht etwas auf seiner Facebook-Seite, was ich aus zweierlei Sicht ziemlich cool finde. Und zwar immer, wenn er eine Telefonzelle irgendwo sieht auf der Welt, dann lässt er sich in der Telefonzelle fotografieren und unter dem Foto steht immer dasselbe Wort. Und das Wort heißt Mama. Und das macht er schon viele Jahre. Und ich finde das einmal sehr, sehr witzig, weil es gibt ja so gut wie keine Telefonzellen mehr. Und wenn man immer wieder mal darauf gehört, da gibt es noch eine und da gibt es noch eine, das finde ich schon witzig. Aber ich habe mir schon ein paar Mal bei dieser Bildunterschrift gedacht, dieses Wort Mama. Ich weiß, wenn ich habe jetzt kleine Enkelkinder, die sagen immer Mama, also die wissen gar kein anderes Wort. Aber irgendwann so mit 10 oder 11 oder vielleicht auch mit 9 fängt man ja an, die Mama nicht mehr Mama zu nennen, sondern sagt man irgendwie Mutter oder sowas ähnliches, ne? Weil zumindest wenn Freunde dabei sind und so. Und das hält sich relativ lange, so bis 40 ungefähr. Und dann mit 40 fängt man wieder an, Mama zu sagen.
Also ja,
dann,
stimmt, stimmt.
Und dann ist es wieder egal, dann ist es auch wieder richtig. Ne? Aber so, und ich glaube, dass das Wort Mama zu seiner Mutter zu sagen auch so eine Art Dankeschön ist. Ne? Weil wenn man alt ist und die Mutter noch älter ist und man sagt immer noch Mutter zu ihr, dann ist das schon was wie so ein Vorwurf. Ne?
Also der so ein Imperativ.
Ja, Mutter, das ist doof. Mutter. Muss das denn doof sein?
Ja, also, ja Mutter. Das ist eine Erbenzweckgemeinschaft. Hey Mama, wie geht's dir oder so? Weißt du, das ist so wie so ein Liebesbeweis. Und immer wenn ich dieses Bild von Christopher Wilbrand sehe in der Telefonzelle und er sagt Mama. Also bei mir geht dann so bei sowas das Herz auf. Also ich muss über solche Sachen nachdenken und bedanke ich mich mal recht herzlich dafür, für diese immer wiederkehrende, ich hoffe, ich habe es damit nicht kaputt gemacht.
Nein, gar nicht. Also weil das liegt an so ein bisschen daran, dass ich Angst habe, dass die Telefonzellen einfach sterben. Ja, es gibt jetzt auch mittlerweile, gibt es keine Festanschlüsse mehr zu Hause und wir machen alles per Internet, Telefon. Und es kommt daher, ich war mal mit einem, der hier auch Gast war, mit dem Thomas Ruhl.
Ja.
Und mit seiner Frau Carola, die haben mich eingeladen zu einer Alaska-Rundreise bezüglich Lachse und Skifisch. Und da waren wir in Kotzebue in einem Hotel.
Das ist alles die Wahrheit. Also das, ja, der Fisch heißt wirklich Skifisch und die Stadt heißt wirklich Kotzebue.
Ja. Ja gut, da kann die Stadt ja nichts. Ja,
und dann, das war so ein 3-Sterne-Hotel, aber das war das Herzeigeprojekt der aller des Bürgermeisters und aller Eskimos, die dort wohnen, aller Inuit. Und ich habe dann dort gekocht. Ich wusste gar nicht, dass das so kompliziert ist, nach Alaska Mangos und Orangen einfliegen zu lassen. Das war so teuer. Mhm. Die haben dreimal nachgefragt, ich habe erst vor Ort verstanden, warum. Naja, auf jeden Fall war ich dann in der Küche. Die Carola hat mir auch geholfen, ne, beim Auseinanderlegen. Wir haben Fonds gemacht, wir haben Fisch zubereitet dann und dann war da ein Telefon in der Küche. Ja, und dann haben wir, Carola und ich haben natürlich wieder Spaß gehabt. Ne? Und dann habe ich das Telefon abgenommen. Ne? Und dann sagt Carola, warte, ich mache mal ein Foto von dir. Ne? Und dann habe ich in dem Moment intuitiv, ohne nachzudenken, Mama gesagt. Und da ist das geboren, daraus ist es geboren. Da war erstmal war es ein Running Gag und dann habe ich mir was dabei gedacht, das ist eigentlich ganz cool. Dann bleibt so ein bisschen was von.
Aber dann war 2013, glaube ich, wo du mit Thomas unterwegs warst.
Ja.
War das so dein Kitchen Impossible sozusagen?
Ja, das war echt mein größtes Abenteuer. Das war echt mein größtes Abenteuer. Wir hatten einen Jetlag irgendwo. Wir sind ja so ein Inselhopping mit kleinen Flugzeugen. Da wird der Passagier mit Gepäck vorher gewogen und da musste bezahlen.
Ich kenne das leider, ja.
Und das ist ganz komisch. Ne? Wir haben ja jetzt letzte Woche den Podcast mit Thomas Ruhl gemacht und man muss ja irgendwie sagen, obwohl er Herausgeber einer Zeitung und vielleicht der weltbeste Foodfotograf ist, er ist relativ unbekannt. Also man merkt das ja auch an den Resonanzen auf die Podcasts und sowas. Ne? Während die Sterneköche doch so eine gewisse Fanbase haben oder auch eine gewisse Popularität. Aber jeder, der Thomas Ruhl kennt oder der mit ihm zusammengearbeitet hat, kann sich unfassbar viel, oder hat unheimlich viele Sachen erlebt. Also wir waren ja auch in China und in überall war ich mit dem Ruhl zusammen, du in Alaska. Und er hat ja sein Leben lang für die letzten 14, 15 Jahre für die Port Culinaire, war er ja eigentlich auf Reisen in, wie soll man sagen, in abenteuerlichen Gebieten. Absolut, ne? Also,
aber ich muss dazu sagen, der Thomas ist auch echt ein cooler Typ. Ne? Dem wirft nichts aus der Bahn. Zumindest siehst du ihm das nicht an, ne? Der wirft nichts aus der Bahn, der bleibt cool, ist immer besonnen. Das bewundere ich sehr an ihm.
Also, wobei, was denn?
Ich? Selbstverständlich.
Ja, okay, gut, ja, kann sein. Also wie gesagt, wir kennen uns erst knapp 30 Jahre, also ich habe dich noch nie aufbrausend gesehen. Ich hab aber schon viele wunderbare Feste mit dir gefeiert und ein Fest bei dir im Haus war, das war während der Anuga, glaube ich, oder zumindest in diesem Zeitraum, da hast du ein Fest gefeiert, das hatte irgendwas mit der Farbe Weiß zu tun, eine weiße Nacht oder weiße ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und aus irgendeinem Grund hast du mich auch eingeladen. Und ich war eh in Köln, da habe ich gesagt, da gehst du natürlich hin. Hab aber an dem Tag in Köln gearbeitet. Also ich habe auf einem Messestand von mir irgendwie gekocht oder sowas. Und hatte überhaupt nichts zum Wechseln dabei. Hatte nur meine Kochuniform. Und wer mich kennt, weiß, meine Kochuniform ist schwarz. Also ich habe schwarze Hose, schwarze Jacke und wenn einen Hut, dann einen schwarzen Hut auf. Und habe gesagt, da ist ja egal, ich geh zum Wilbrands in die alte Post, ey. Ne, der wird mich schon nicht rausjagen, wenn ich mit Arbeitsklamotten da hinkomme. Und dann bin ich da hingekommen und ich glaube, es waren über 100 Gäste da. Oder zumindest an die 100 Gäste. Und alle Gäste waren schneeweiß angezogen. Weißes Hemd, weiße Hose, weiße Hüte, weiße Tücher, weiße Schuhe, alles. Und der einzige Gast der 100 Gäste, der Goldpechraben schwarz angezogen war, das war ich. Ich habe mich wirklich gefühlt wie, also man macht das ja jetzt heute gar nicht mehr sagen, aber ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein unerwünschter ja, Parasit, sage ich jetzt mal. Also ich habe mich so fehl am Platz gefühlt. Lass es uns Störenfried nennen. Ja, also ich habe mich so fehl am Platz gefühlt, nur weil ich der einzige Schwarze unter allen Weißen war.
Aber heute ist es genau umgekehrt, glaube ich. Heute wäre es genau umgekehrt. Heute sind ja, alle cool,
schwarz. Alle sind schwarz und ich habe ein weißes T-Shirt an.
Apropos Hut. Ganz kurz noch zum Thomas. Ja. Thomas Podcast von letzter Woche performt hervorragend.
Ja.
Also deswegen, ich freue mich, dass anscheinend scheint sich das rumzusprechen. Ja. Überhaupt performen wir sehr, sehr gut zurzeit mit über 1000 Hörern die Woche. Das ist schon echt sensationell, finde ich, für einen Podcast, der eben sehr speziell ist. Und wo du sagst, Hut.
Ja. Wir haben also einen Brief von einem Hörer gekriegt und der hat sich darüber beschwert, dass wir während der Sendung immer Schaumwein trinken, wo es doch so viele andere wunderbare Getränke auf diesem Planeten gibt. Und er hat dann ganz speziell auf einen Winzer hingewiesen, der heißt Lukas Kraus. Und dieser Lukas Kraus ist ein witziger Typ, wirklich witziger Typ. Wer ihn jemals kennenlernen darf, der wird sich mit ihm über ihn und mit ihm wirklich amüsieren. Der hat seine eigenen Weine, natürlich wie alle Winzer, die haben alle ihre eigenen Weine.
Ist
aber,
ja, glaube ich, dein Businessmodell, oder?
Genau, aber der hat eine eigene Klassifizierung. Und zwar, Lukas Kraus findet man im Internet eigentlich leichter, wenn man eingibt, der Winzer mit Hut. Also Lukas Kraus hat immer einen Hut auf. Und deswegen hat er seine Weine klassifiziert als Nullhutweine, das sind die Standardweine, dann Einhutweine, das sind die guten Weine. Und Zweihutweine, das sind die sehr, sehr guten Weine.
Hatten wir ja schon. Wir hatten einen Zweihutwein, hatten wir doch mal, ganz am Anfang.
Jetzt pass auf, jetzt hat er vor ein paar Jahren gesagt, irgendwann wird er so weit sein, dass er auch einen Dreihutwein machen kann. Aber so weit ist er noch nicht. War die Aussage vor einigen Jahren. Und vor einigen Monaten hat er dann den wir jetzt im Glas haben, das ist der grüne Veltliner. Und wenn du das Etikett guckst, dann siehst du, es sind drei Hüte drauf. Der erste Dreihutwein von Lukas Kraus. Und den haben wir jetzt im Glas, weil die Idee von unserem Hörer, dass wir mal die Weine von Lukas Kraus trinken sollen, fand ich eigentlich ziemlich bestechend. Und wer den Lukas Kraus mal kennenlernen möchte, der macht eine Kneipe auf Instagram.
Okay.
Und zwar, ich glaube, sie ist immer sonntags um 19.30 Uhr. Muss man im Instagram mal so ein bisschen googeln, Winzer mit Hut oder Lukas Kraus Weine oder sowas ähnliches. Und der macht eben sonntags um 19.30 Uhr, glaube ich, eine Kneipe auf Instagram, eine Live-Kneipe, wo es halt ums Feiern und ums Weintrinken geht. Und dann kann man auch besser erklären, warum das so ein lustigen Vogel einer ist. Ne? Der ist wirklich cool. Also das ist ein bisschen Womanizer, aber...
Liebe Hörer, jetzt noch nebenbei eine Anmerkung. Ich sitze jetzt während der gesamten Zeit, wo Ralf das erzählt hat, hier mit einem vollen Glas Wein, das mich anlächelt. Und ich darf nicht trinken, weil wir haben die Regel, wir stoßen immer erst an.
Ja, genau. Mein Glas ist komischerweise schon leer. Wie kann das passieren? Wie kann mir das als Profi passieren?
Also ich habe gerade auf dem Etikett
Ich trinke ja keinen Alkohol unter der Woche.
Der Lukas Kraus stellt hier den grünen Veltliner her und der ist ein deutscher Wein. Also diesmal ein deutscher Wein. Das kenne ich nicht so viele deutsche grüne Veltliner. Von daher finde ich das auch eine sehr schöne, beeindruckende Sache.
Hat vor 10 Jahren auch so ungefähr erst angefangen, dass die deutschen Winzer grüne Veltliner anbauen. Und ich, soweit ich das weiß, ist der grüne Veltliner auch kein Wein für jedermann, sondern man muss also schon sehr viel Talent haben, um grünen Veltliner anzubauen. Und, ja,
also ich hasse normalerweise grünen Veltliner, also diese 0815-Dinger, aber hallo, was ist das hier?
Es ist
wirklich, ja, der Hammer.
Also das hat so eine Textur, ungefähr so, als wenn einem so ein Englein auf die Zunge pinkelt. Ne? So würde ich das mal sagen. Und hat einen unfassbar großen Nachgreifreflex. So, es ist so, in dem Moment, wo man ihn im Mund hat, möchte man eigentlich das Glas schon wieder neu ansetzen. Schon.
Ja, aber weißt du, kaum Säure, dafür viel Aroma, Mineralik, nach vorne raus auch so ein Schmelz. Jetzt kommt so ein bisschen so das Thema Kräuter. Also ich finde es toll.
Aber vor allen Dingen, wenn du mal, also man hat ja bei diesen Weinen immer so die gelbfruchtigen und die grünfruchtigen und die rotfruchtigen. Und das ist ja messerscharf gelbfruchtig, aber das hat so ganz angenehme gelbfruchtige, so wie so ein reifer Pfirsich irgendwie. Ja. Ne? So ein reifer, ja, genau, Pfirsich, ja. der wo man also auch so im Sommer so gerne reingeworfen, das Wasser so an den Mundwinkeln runterläuft. Das ist
schon lange her, Ralf.
Ja, aber so an sowas erinnert der mich. Und also ist von den deutschen grünen Feldern, es gibt auch andere super Winzer, die in Deutschland super grünen Veltliner herstellen. Aber ich habe bis jetzt zumindest noch nichts Besseres in Deutschland getrunken. In Österreich, ja, hat der eine andere Tradition und
aber da ist er auch rächer, da ist er aggressiver, ja, da ist er, kommt, hat er nicht so einen Schmelz.
Kommt drauf an, also hier die Pichlerwein da aus der Wachau und so, die können das auch, aber die sind dann aber auch gleich immer in diesem 40, 50 Euro Niveau,
ja, drin. Eben, ja.
Und ich habe einen Pichler Grünfeldiner, der kostet weit über 100 Euro und trotzdem kriegst du keinen. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, wenn der leer ist, bestellst du den nach, sondern musst du 60 Flaschen irgendwas anderes bestellen, damit du 6 Flaschen davon kriegst und so. Und dann bist du auch in so einem Niveau, also dann bist du auch nicht weit weg von dem, was das hier ist. Und ich glaube, der kostet einen Bruchteil davon.
Also als du eben gesagt hast, es gibt gleich grünen Veltliner, ne? Nach dem Italiener, den wir ja hatten, habe ich gedacht, naja, grüner Veltliner, ne? Österreich kenne ich mich so ein bisschen mit aus. Aber jetzt das hier ist schon, wie du sagst, ne? Reifer Pfirsich, der wenig Säure und der kommt richtig satt. Also das ist schon.
Aber hättest du die Rebe erkannt bei einer Blindverkostung?
Also ich hätte das noch niemals in Wirklichkeit für Wein gehalten. Also wenn ich das blind verkostet hätte, hätte ich gesagt, das ist wieder was ganz, ganz Neues. Das haben die wieder.
Also weil das ist schon, ohne jetzt zu sehr Werbung für diesen Wein, doch um Werbung für diesen, nein, nicht Werbung um diesen Wein, sonst wird er wieder teurer. Das ist schon was Besonderes. Und das ist vor allen Dingen etwas, das eben von der Farbe her durchaus schon so an was Altes erinnert und trotzdem diese Frische hat, ja, nicht langweilig ist, aber wenig Säure. Also das ist schon, normalerweise gehört für mich so ein bisschen Säurespiel immer dazu, aber das ist.
Also ich muss dazu sagen, bei mir ist Geschmack oft sehr an Emotionen gebunden. Ja? Also die Emotionen, die ich habe, da um mich herum schmeckt dann viel, wenn du nicht viel verkehrt machst. Ja? Und dazu habe ich mal ein Erlebnis gehabt, da war ich bei der Anna Roche essen, das ist jetzt ungefähr 3 Jahre her. Und die haben ja nur.
In Kroatien.
In Slowenien.
Slowenien, Entschuldigung.
Und die haben nur slowenische Weine. Nur, ausschließlich. Auch Schaumweine. Dann haben wir die da getrunken und boah, super, war astrein. Und hat uns der Sommelier, hat uns dann noch 16 oder 18 Flaschen eingepackt und dann haben wir die zu Hause getrunken. War nichts zu Hause. Aber nichtsdestotrotz, ich versuche gerade meine Emotionen hier auszublenden, um jetzt den reinen Geschmack hier rauszufiltern. Und ich glaube, ich kann das jetzt irgendwie greifen. Lukas Kraus ist echt eine Offenbarung für mich. Ja, das ist ein toller, also Wein. Ist, ja, toller, ja, Wein.
Das ist wirklich, wirklich. Also, nochmal danke an den Hörer. Ich wollte mir aufschreiben, wie der Hörer hieß. Er hatte so einen Namen, der könnte auch eine Gattungsbezeichnung sein, so Thomas Fischer oder Frank Richter oder irgend sowas.
Also wir müssen nachgucken, wir reichen das nach, ja, sozusagen.
Genau, man weiß, was wir machen. Breaken jetzt mal the rules. Nee, wir breaken nicht the rules. Wir breaken the rules. Wir machen dieses Mal 2 Messer. Wir machen ja sonst immer ein Messer, wo die Unterschrift des Gastes drauf gelasert wird. Und dieses Messer gewinnt derjenige, der die Quizfrage beantwortet, die der Bernd immer stellt. Und dieses Mal lasern wir zwei Messer. Damit ist die Einmaligkeit zwar nicht mehr gegeben, aber dafür hat man eine Zweimaligkeit. Finde ich auch gut.
Das ist auch schön. Das ist wie die Dreieinigkeit. Also wir
genau. Und ein Messer gewinnt derjenige, der den Namen...
Das musst du sagen. Du bist für das Rätsel zuständig.
Na, genau. Wir machen es schon im Wechsel.
Ja, gut, okay, dann
Mach du die eine Frage, ich mache die andere Frage. Okay.
Nee, die andere Frage gibt es ja nicht.
Ach so,
okay. Es gibt ja nur die eine Frage, die du jetzt stellst.
Eigentlich haben wir es schon oft genug gesagt. Wie heißt denn der Bruder von Christopher?
Genau, wie heißt der Bruder von Christopher und wie wird das buchstabiert und wie wird das ausgesprochen?
Nein, es reicht.
Man darf es aufschreiben, wie man es versteht.
Genau. Und das zweite Messer bekommt der Zuhörer, der uns die Mail geschrieben hat, dass wir jetzt mal die Lukas Kraus Weine während der Sendung trinken sollen. Da bedanken wir uns recht herzlich für diesen guten Tipp. Und wer das war, das könnt ihr auf unserer Homepage, wir haben jetzt einen neuen Namen, wir haben keinen neuen Namen.
Nee, aber die Homepage haben wir ein bisschen vereinfacht.
Wir haben die Homepage, genau, dass man sie leichter findet. Sie heißt jetzt gsp-podcast.de. Und das ganz Tolle auf dieser Homepage ist, man kann ohne weitere Umwege alle Folgen des Podcasts hören. Und wenn man sie einfach anklickt, kommt man auf Spotify. Und da würde ich euch bitten, uns zu abonnieren. Ich habe gehört, das wäre was ganz Tolles, wenn man bei Spotify abonniert.
Ja, eigentlich, wenn man genügend abonniert, kriegt man von Spotify immer wieder eine E-Mail. Das ist total gut. Also wenn man keine E-Mails kriegt oder sowas.
Und ein Haus in Portugal. Also ihr müsst uns auf Spotify abonnieren und dann werdet ihr auch, glaube ich,
König,
keine Ahnung.
König, Kaiserin, irgendwie, genau. Irgendwie sowas.
Werdet ihr von uns immer eingeladen. Auf unsere Yacht.
Auf unsere Yacht.
Damit wir damit in unser Haus in Portugal fahren können. Also wie gesagt, gsp-podcast.de. Auf der Seite ist oben auch ein Reiter, wo Gewinnspiel draufsteht und da ist dann auch derjenige abgebildet, der dieses Messer gewinnt, in der heutigen Folge zwei Messer und aus den letzten 6 oder 7 Folgen auch jeweils ein Messer. Wir möchten aber trotzdem, auch wenn es da drinnen steht, sagen, das dauert immer ein bisschen, bis wir die verschicken, weil wir haben kein Lasergerät. Wir müssen das zum Lasern wegschicken. Und da wir so furchtbar geizig sind, warten wir immer, bis wir 5, 6 Messer beisammen haben und lasern die dann alle gleichzeitig und verschicken die dann von da aus auch alle gleichzeitig an die Gewinner des Rätsels bei Gastro Survival. Genau.
Aber wir bemühen uns, dass die vor Weihnachten noch da sind. Zumindest die jetzt schon gewonnen haben, die kann man nämlich auf der Website sehen.
Ja.
Das ist nämlich veröffentlicht worden. Und wir bemühen uns, dass die Gewinner auch schon ihr Messer vor Weihnachten haben. Da kann man zu Weihnachten vor der Familie damit angeben. Ja?
Genau.
Das ist immer ganz gut. Und wie Thomas Ruhl letztens, war gar nicht der, es war der Jürgen, ne? Der gesagt hat, man kann sich die Fingerkuppe damit abschneiden. Ne?
Welcher Jürgen?
Nee, vertue ich mich wieder, ja.
Wir haben noch nie einen Jürgen in unserer Sendung.
Ja, dann muss ich das jetzt rausschneiden. Das ist mir wieder peinlich. Ja?
Da kannst du wahrscheinlich noch mehr Sachen mit abschneiden.
Aber nicht mehr mit Sekundenkleber ankleben. Nein,
wie heißt denn der Dolase mit Vornamen?
Jürgen.
Oh, gut. Ich schneide es nicht Jürgen, raus.
Außer den Jürgen Dolase. Den hatten wir natürlich in der Sendung. Aber der hat sich
der hat das mit dem Fingerkuppel.
Der hat das mit dem Fingerkuppel.
Okay. Mit Sekundenkleber. Nee, das war ich da mit dem Sekundenkleber. Aber was du gerade gesagt hast, um mal vom Albern wegzukommen. Ja. Emotional und Wein, dieses Erlebnis haben wir ja alle schon gehabt. Wir sitzen irgendwo in Italien, finden den Wein super, die Luft ist toll und. Wir kaufen 5 Kisten, bringen die mit nach Hause und fangen ab sofort an, das an Verwandte zu verschenken. Insbesondere die, die wir nicht so mögen. Das Gleiche kenne ich aus Kreta, das Gleiche kenne ich auch aus anderen Themen. Aber das zeigt ja auch dieses Emotionale beim Essen. Jetzt habe ich dir zugeguckt bei einem Video, wo du einen Kalbsbries erst pochiert hattest, dann hattest du das, glaube ich, nachher nochmal gebraten und dann hattest du es angelegt und war es dein Bruder? Nee, das warst du, ne? Das warst du. Angebraten, dann hattest du aber noch was dazu gemacht, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich fand das so vom Kochen her, und jetzt habe ich ja viele Köche auch schon beobachtet, auch jetzt hier in der Podcast-Zeit, der eine macht das so mit Attitude, der andere macht so, der andere macht so. Bei dir hatte ich so das Gefühl, dass es so unglaublich so sorgfältig war. Ja, also so die Bewegungen dazu und so weiter, also zu diesem Kalbsbries, das du da hattest. Wenn du kochst und ein Gericht entwickelst, das interessiert mich generell bei jedem Koch, ist das für dich ein technischer Vorgang oder ein emotionaler?
Emotional, immer. Immer emotional. Weil gerade bei tierischen Produkten bin ich mir zu jeder Sekunde bewusst, das war mal ein Lebewesen, das hat gelebt, das hat, ich sag jetzt einfach mal, eine Seele gehabt, das war eine Kuh, ein Schaf, ein Rind oder was anderes. Das sind Lebewesen, ja. Und wenn wir wenn wir die Lebewesen töten, damit wir sie essen, weil wir ja immer so hungrig sind, dann ist das eben so. Ne? Ich kann die nicht töten, also ich kann kein großes, ich habe mal einen Jagdschein angefangen, die Theorie habe ich geschafft, aber ich habe versagt beim letztendlichen beim Abschuss. Also ich kann keine Sau oder kein Rehwild erlegen, kann ich nicht. Also ich war auch Jagdtreiber, ich kann die aufschneiden und kann da alles rausholen und bin da auch blutüberströmt, aber ich kann nicht den Hebel umlegen, um das auszuknipsen. Mhm. Bei einer Forelle ist das kein Problem, aber da geht's nicht. Mhm. Deswegen habe ich aber auch immer so viel Hochachtung vor diesen Geschöpfen. Und da versuche ich eben auch alles so gut wie möglich zu verarbeiten, damit eben auch so viel wie möglich zu verwerten ist und das Höchstmögliche herauszuholen. Ne? Mhm.
Ja, mich hat es fasziniert, weil normalerweise Kalbsbries pochieren und dann nochmal anbraten. Ja. Ja, das war für mich, und da hast du es auf der Plancha gemacht, glaube ich, noch. Ja. Und das war für mich so ein bisschen, ist das nicht doppelt gemoppelt, geht nicht viel zu viel Geschmack, hops?
Nein. Also du pochierst das Kalbsbries ganz kurz in der Côte Bouillon, ja, also es ist Salz, Weißwein, Wasser und ein paar Gewürze. Und dann legst du es ein und lässt es wirklich englisch ziehen, dass es englisch ist. Ja, und dann lässt es auskühlen, dann kannst du es runterschneiden und dann brätst es nochmal nach. Mhm. Dann bekommst du auch eine richtig schöne Kruste, ja, rechts und links. Ja, ein bisschen, ja, kommt drauf an, was du für ein Stück hast.
Nee, hast du es nicht.
Ja, du kannst, je nachdem, was du für Stücke hast, dann musst du mal eine Probe machen, wie bei der Gänseleber. Machst du auch oft eine Bratprobe vorher. Und da ist es genau das Gleiche, ja, je nachdem. Und dann ist auch die Frage, welches Mehl, ja, du nimmst. Und dann kommen so viele Faktoren aufeinander und dann eben so gut wie möglich. Und du musst auch verstehen, das, was du gerade angesprochen hast. Wir haben alle schon das Erlebnis gehabt, wir waren in Italien oder Spanien, hatten einen tollen Urlaub und dann haben wir den Wein getrunken, das war wahrscheinlich der Metro-Wein oder so, ja.
Beim Pizzaservice umsonst.
Ja, aber der war super auf der Terrasse mit dem Sonnenuntergang, ja. Ja? Und dann, ist mir schon sehr früh aufgefallen, dass es nicht unbedingt das Wichtigste ist, wie gut du kochst, ja, sondern wie gut die Zeit ist, die der Gast oder der Mensch verbringt, der bei dir im Restaurant sitzt. Das ist das maßgebliche überhaupt. Ja? Der verzeiht dir in dem Moment auch mal, ich sag jetzt mal, den Garpunkt oder es war versalzen oder war irgendwas. Wenn der Gast zufrieden ist, wenn der eine gute Zeit hat mit seiner Frau oder mit ihrem Mann, mit der Familie, dann ist es ein erfolgreiches Erlebnis. Mhm. Das ist das Allerwichtigste.
Bist du denn am Gast draußen?
Manchmal. Mhm. Also abends immer, ja, klar. Jetzt zu Corona.
Klar.
Nee, aber sonst versuche ich natürlich Kontakt zum Gast zu halten, natürlich, ja.
Weil ich glaube, ich bin ja hier der professionelle Gast in dieser Runde sozusagen. Professionell deswegen, weil ich einen Großteil meines Nettoeinkommens dafür ausgebe, sehr zum Leidwesen meiner Frau. Nee, die ist ja dabei, also freut sich auch eigentlich. Aber es ist durchaus schon so ein Thema, man gibt halt eine Menge Kohle aus und so weiter. Und ich stelle immer wieder fest, manche werden so gehypt und so weiter. Und da geht man dann raus und sagt, ja, technisch super, emotional, So, und dann beispielsweise, ich liebe ja die Bullerei, Ralf auch, das hat immer was Emotionales. Und Tim versteht einfach, emotional zu bekochen. Dann bin ich schon mal bei anderen, tolles Essen, technisch perfekt, wo man auch selber, wenn man selber weiß, wie man sowas macht und ein bisschen ja gelernt über die Zeit und dann sieht man auch handwerklich, okay, könnte das jetzt noch, aber ist es trotzdem schon mit Schaum und dies und das und jedem, also richtig aufwendig. Und dann kommt ein emotionales Essen nachher. Paella hast du vorhin genannt, ist für mich ein hochemotionales Essen.
Absolut, ne? Absolut.
Gibt es das bei euch auch?
Im Restaurant nicht. Also auf Wunsch mache ich das natürlich. Ne? Ich war auch schon mal den einen oder anderen Kursus und dann machen wir Paella wirklich im Wald. Mhm. Im Wald erst Holz suchen und so, Feuerstelle machen. Und dann
Krabben schießen, ja. Und,
Das ist eigentlich Paella auf Deutsch.
Keine Ahnung.
Okay, komm, nächstes Thema.
Das war Ralf Zacherl fragen.
Paella,
der hat das mit Villa Riba und Villa Bajo gemacht. Der müsste es eigentlich.
Ja, irgendwas. Ich glaube, das hat was mit der Pfanne zu tun. Irgendwas in der Richtung. Und dann, es ist eigentlich ein armer Leute-Essen. Aber eben dieses Emotionale, das ist so ganz stark. Du kannst ein Erlebnis haben in einem Brauhaus mit einer Frikadelle, das sich um Jahre lang in Erinnerung umhaut. Ja? Du kannst aber auch in einem Drei-Sterne-Haus kannst du auch unglaublich das beste Essen der Welt gehabt haben, aber es für mich vielleicht nicht. Also für mich wäre es dann so, es war das beste Essen der Welt. Emotional bin ich dann vielleicht wieder weiter entfernt, wenn ich in so einem Haus einkehre. Nichtsdestotrotz bin ich da heute auch gelassener und für mich zählt auch immer nur die Zeit, die ich irgendwo verbringe. Mhm. So, und im Moment verbringe ich natürlich auch eine astreine Zeit, gerade mit euch hier. Mhm. Ja, und
genau, deswegen schmeckt der Wein.
Der Wein ist super.
Von Klaus nicht besser, als er jeden anderen Tag auch schmeckt.
Wolltest du noch einen Schluck haben?
Ja.
Welches Glas hattest du denn jetzt? War das das oder das? Okay, ja.
Das ist der.
Das ist der Rest vom Ferrari, ja. Also ich muss zugeben, er hämmert auch ein bisschen. Also ich merke...
Oh, der ist 12%. Also
nur das 13, macht nichts.
13.
Ja, 13 und Ferrari.
Ja, aber das weg. Ist nur, weil...
Mit der Hand draufgeschrieben.
Ja, weil er sagt, 13 bringt Glück. Mal ist es nur 12. Mhm.
Ja. Sehr lecker, sehr, sehr lecker.
Sehr, sehr lecker.
Jetzt lass uns mal kurz auf die aktuelle Situation gehen. Weil du sitzt hier, machst auf mich nicht die Wirkung eines Gastronomen, der Panik hat oder ähnlich, sondern du wirkst für mich sehr ausgeruht, sehr klar, sehr gelassen, sehr sympathisch auch dazu noch. Aber wie ist das jetzt? Nein, keine Angst, meine Tochter ist dabei, ihr passiert ja nichts. Und,
meine Tochter finde ich übrigens sehr nett.
Ich auch, ja, und sehr, sehr nett sogar. Ja. Und aber du, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
Er ist entspannt, hast du gesagt.
Du bist entspannt. Habt ihr jetzt so viel Kohle schon beiseite geschafft oder ist das so eine Art Fatalismus oder wie gehst du jetzt mit der Situation um?
Ja, wir sind jetzt schon echt länger auf dem Markt und jetzt machen wir, mein Bruder und ich machen das jetzt schon 20 Jahre. Kann man sagen, wir machen das 20 Jahre und wir sind jetzt knapp, also ich bin jetzt fast 40 Jahre im Beruf. Ja, also von als Sechsjähriger musste ich auf der Coca-Cola-Kiste an der Spülmaschine stehen. Für eine Mark. Gehört. Aber irgendwann musst du auch mal sagen, weißt du, jetzt habe ich ein Alter, ich bin jetzt über 50, Mitte 50, da musst du auch irgendwie deine Schäfchen auf die Seite gebracht haben. So aus meiner Sicht. Mhm. Ja, wenn du das die ganze Zeit machst. Sonst, wenn ich das irgendwie nicht packe, ja, mit etwas, was mir Spaß macht, dann habe ich auch was falsch gemacht. Deswegen bin ich jetzt so weit, dass ich sagen kann, okay, wir blicken auf ein erfolgreiches 2019 zurück. Wir haben echt gut gewirtschaftet. Wir wollten eigentlich das ganze Hotel mit dem Erwirtschafteten, mit den Rücklagen komplett mit dem Designer umdesignen und herausgekommen. Wir konnten leider nur 4 Zimmer jetzt machen zum letzten Corona hin.
Von 200.
Nee, von 16 Zimmern. Ja. Also, aber auch das ist eigentlich, betriebswirtschaftlich ist das totaler Quatsch, das zu machen. Aber man möchte ja auch, wo Willbrand draufsteht, möchte auch ein Willbrand drin sein. Ne? Das ist so ein bisschen, ich bin jetzt hier mit unserem Lieferwagen gekommen. Ne? Ich habe keinen Porsche oder so. Also mein Porsche ist mein Haus. Ne? Also Küche, mein Haus und alles, was da drin ist.
Deine Küche, dein Haus, dein Park.
Ja, aber ist er da, wo die meiste Zeit meines Lebens verbringe, das muss ja auch irgendwie schön sein, auch für mich. Da muss ich auch, bin ja auch ein Ästhet, das muss ja auch funktionieren. So, und jetzt haben wir letztes Jahr so gut gewirtschaftet, dass unser Staat gesagt hat, ja okay, wir können euch auffangen, ja, ihr müsst aber zumachen. Ja, wenn der Staat sagt, ihr müsst zumachen, was soll ich dann sagen? Soll ich jetzt einen Reichsstaat gründen und hier darf ja, keiner mehr rein? Und,
das Thema hatte ich vorhin mit so im Auto, wo wir
hergefahren sind. Nee, ist so doof. Ich mache jetzt das ist der einfachste Weg, zu mal so sagen, alles klar. Das heißt für mich halt, ich habe auch mal Zeit für meine Frau.
Und dein Team hast du in Kurzarbeit geschickt dann, oder?
Ja, können wir erstmal über was Wichtiges reden?
Ja.
Nein,
Grüße gehen raus an deine Frau.
Ach so, okay, Entschuldigung. Ich kenne sie noch nicht.
Ja? Hallo Ute.
Ist sie genauso nett wie er?
Also sie ist anders nett als er. Er macht ja viel mit seinem inneren Wett und seine Frau ist eben einfach die Schönere. Sie macht mehr mit ihrem äußeren Wett.
Oh, das kenne ich, das bei mir ist, zu Hause auch so.
Genau, es ist harmoniert wunderbar.
Ja. Jetzt guckt er ein bisschen böse. Das sage ich nur für die Hörer draußen.
Nein, gar nicht. Ich habe mich gerade nur an eine Situation erinnert, die meine Frau zu mir gesagt hat. Die hat zu mir gesagt, guck mal, ich war früher viel hübscher als heute und ich habe viel besser ausgesehen. Dann habe ich zu ihr gesagt, da musst du ja früher die allerschönste Frau der ganzen Welt, des ganzen Universums gewesen sein. Das hat sie erst nicht verstanden.
Ja, aber
dann hat sie für mich gekocht.
Nein, also es ist erstmal ist es natürlich so, dass man sich selber eben einfach selten attraktiv findet, weil Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Ne? Wenn du jemanden wirklich liebst, dann ist der auch schön. Ne? Also, es ist egal, ob er jetzt schon, weiß ich, über jenseits der 40 ist oder nicht. Das spielt du, also nur für einen
eine selbst. Eine ganz einfache Formel. Jeder Mensch ist schön, es sei denn, er ist ein Arschloch.
Ja.
Das ist meine Formel. Ja. Ja? Und ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken wieder. Tut mir leid, Ralf. Wir hatten einen sehr, sehr schönen Nachmittag jetzt. Also, Christopher, es gibt einen Grund für mich, nach Odenthal zu fahren. Sobald ich das wieder darf. Ja?
Und, ich halte den Platz frei.
Ja? Und unbedingt, ich esse auch in der Küche und spüre dabei.
Man kann bei ihm wirklich sehr, sehr gut an der Theke essen, muss ich sagen. Habe ich auch schon gemacht.
Ich bin eh ein Thekenesser. Ja. Also das liebe ich am meisten.
Funktioniert eigentlich immer recht gut. Jetzt müssen wir eine Sache noch kurz erzählen. Letztes Jahr, im Dezember, gab es bei uns ein Weihnachtsrauschen. Das war ein Adventkalender, der vom 1. bis bei uns bei Bosfurt. Und wir hatten letztes Jahr im Weihnachtsrauschen immer einen Gast. Jeden Tag einen anderen. Und die super netten Gäste, die durften mehrfach kommen. Den Rekord letztes Jahr hat ganz alleine Christopher Wilbrands gehalten. Er war, ich glaube, viermal in dem Weihnachtsrauschen Adventkalender unser Gast. Ja. Und wir haben uns wirklich jedes Mal gefreut, wenn er kam. Ich meine, man muss jetzt sagen, die 24 Tage spielen sich ja in 6 Stunden ab. Das heißt, wir waren eigentlich immer die ganze Zeit im Nebenraum und wir haben uns immer irgendeine Geschichte ausgedacht, warum wir uns lieber den Christopher Wilbrands wieder reinholen.
Wahrscheinlich warst du auch so rotzevoll wie die dann?
Ich kann mich nicht erinnern.
Ah, okay. Übrigens, ich möchte an dieser Stelle, möchte ich lieber Hörer nochmal betonen, dass ich nicht eingeladen wurde. Aber das hat wahrscheinlich seine Gründe, warum.
Nein,
wahrscheinlich ich mehr trinke.
Nein, du bist wahrscheinlich nicht so trinkfest, wollte ich gerade sagen.
Man musste allerdings auch letztes Jahr sich hart bewähren, um eingeladen zu werden. Und man musste, ich weiß nicht mehr genau, das hat meine Tochter gemacht. Aber es war nicht einfach, in diesen Inner Circle reinzukommen. Und es gibt dieses Jahr wieder ein Weihnachtsrauschen. Also wenn diese Sendung online geht, dann ist ja irgendwie die letzte Novemberwoche. Und da die Leute ja nicht direkt am ersten Tag diese Sendung hören, sondern in der Regel in der Woche, in der die Sendung online gegangen
ist. Nee, vorletzte. Also geht ja morgen online.
Ach du Fuck.
Ja, genau.
Ich habe wieder total falsch gedacht.
Nein, du bist
also
schon
in anderthalb Wochen.
Zeitraumkontinuum wieder
weiter. Genau, in anderthalb Wochen gibt es wieder ein Weihnachtsrauschen. Und wer nicht weiß, was Weihnachtsrauschen ist, der sollte vielleicht Weihnachtsrauschen mal googeln und da am besten in Facebook. Also es ist wirklich
einfach Bosfurt Facebook. Alles genau, gut.
Bosfurt Facebook Weihnachtsrauschen. Ja, wirklich
super.
Toll.
Ist super, macht auch Spaß. Ich habe mir schon 7 Pseudonyme auf Facebook angelegt, damit ich auch was gewinne. Ja? Weil da werden Sachen verlost, unglaublich. Ja, man kann halben Hausstand damit satt kriegen. Christopher, es war mir ein Fest, dass du da warst. Danke.
Ich habe auch mal gewonnen. Ne? Echt? Dose Kaviar. Ja?
Eine Dose Kaviar?
Ja, das ist ja normalerweise, wenn jetzt die Firma Unilever ein Gewinnspiel macht, dann machen da 200.000 Leute mit. Da hast du also eine Chance zu gewinnen, die irgendwie bei 1 zu 200.000 liegt. Wenn wir ein Gewinnspiel machen auf Facebook, dann schreiben 70 Leute und es gibt 3 Gewinne. Dann hast du also, wenn du jeden Tag mitmachst, ungefähr eine Chance von 1 zu 1, dass du auch irgendwann was gewinnst. Und vor allen Dingen, jeder kann sehen, wie viele Leute da getippt haben. Es ist ja nicht so, dass das ein Riesengeheimnis ist.
Und lieber Hörer, es waren weit mehr als 70 letztes Jahr. Ich habe mich sehr, sehr bemüht.
Ja, vielleicht mal 100 oder
so. Es waren auch schon mal 200, komm Ralf, da waren schon viele dabei. Und das ist ja das Geniale an diesem Weihnachtsrauschen. Wenn man das verfolgt und wie man sieht, wie die Boostruppe da miteinander, mit den Gästen und mit den Freunden umgeht, das hat schon was Besonderes, hat ein bisschen Charme. Also für mich ist das im Dezember immer mein Frühsport sozusagen. Ich gucke mir Weihnachtsrauschen an.
Wir nehmen das ja schon weit vorher auf, an einem Tag. Und ich habe ja die letzten 13 Folgen nie mitgekriegt. Und ich habe mir auch immer einen Spaß drauf gemacht, dass ich beim Schneiden der Filme und weiter, was man da alles machen muss, nie reingeguckt habe, sondern ich habe wirklich genau wie unsere Zuschauer morgens um 7 Uhr, Wecker klingelt, Handy raus, Facebook an, Weihnachtsrauschen gucken und dann, oh Gott, Bo, los, ne? Ah, fuck, ne? Kannst doch nicht, ne? Und Gott sei Dank war meine Frau dann immer schon auf der Arbeit. Susi, ich liebe dich. Aber zusammen mit ihr das zu gucken, ist echt problematisch, weil sie sagt, boah, Boos, hey, was machst du da?
Wie kannst du? Wobei, das Schöne ist ja, deine und meine Frau lieben uns immer noch. Ja, auch wenn wir solche Sachen machen. Jetzt möchte ich aber zwei Sachen muss ich noch wissen vom Christopher, weil das habe ich noch im Kopf. Was ist denn dein Lieblingsessen? Weil deine Küche...
Ich weiß es. Darf ich raten?
Nein, Christopher.
Nein, ich will raten.
Lachst du da?
Nein, ich sag, das Lieblingsessen von Christopher Wilbrand ist Sauerbraten.
Da liegst du wirklich ganz nah dran. Ja? Also, ja, Sauerbraten könnte auf jeden Fall hinkommen.
Weißt du, wie ich darauf gekommen bin? Weil es gibt im Kölner Umkreis einen sagenumwobenen DJ. Das ist der DJ Sauerbraten. Und weißt du, wie der im richtigen Leben heißt?
Christopher?
Wilbrands, genau. Oh. DJ Sauerbraten. Also.
Was machst du für Musik da? Dance. So Crossover Dance.
Ja, Dance. Ja, ne? Ja. Ja, so alles, was du bis Goldstar.
Okay. Ja, ich mach ja viel Heavy und Metal. Also ich bin da jetzt nicht orientiert. Ich nehme beides.
Also beides. Ne?
Ne? Ja, Heavy und Metal ist halt eben nicht so gut tanzbar. Außer Pogo, absolut. Ja.
Ja, nee, Headbanging.
Nein.
Aber ein Tango ist schon... Das stimmt. Aber auch gut. Ne? Und es hat angefangen, wir haben in der Schenke, wir haben eine Postschenke. Es gab mal eine Zeit, da sind mein Bruder und ich abends da rein und dann haben wir dann verschiedene Verstärker durchgebraten, ne? In dem Ding. Ne? Und irgendwann hat uns dieses Party-Ding so gut gefallen, dass irgendwann hatte jeder mal so eine Phase, dass er unglaublich viel Party macht. Ne? Das hört auch wieder auf.
Nee.
Ja, nicht ganz so drastisch wie damals. Es ist immer noch präsent und wir haben das gemacht und dann haben wir da so viel Erfolg mit gehabt. Wir haben Bands da gehabt nachts in der Schenke, ne? Ich weiß nicht, die haben um 11 Uhr aufgebaut und bis morgens um 7 gespielt. In der Schenke. Mit maximal 40 Leuten da drin. Das war
cool.
Sensationell. Also erinnere ich mich heute sehr gerne daran. Verdienen kannst du damit nichts. Du kannst nur versuchen, deinen Schaden in Zaum zu halten, weil da geht echt viel kaputt auch, ja. Und die Putzfrauen freuen sich auch morgens. Ne? Also von daher ist das nicht ganz so toll gewesen. Und irgendwann stellt es das auch wieder ein. Ab und zu machen wir das trotzdem schon mal noch. Das ein oder andere Mal. Mein Bruder und ich rasten dann auch schon mal gerne aus.
Hoffentlich im positiven
Sinne. Natürlich.
Ralf, weißt du, was ich heute gelernt habe? Und wir müssen leider zum Schluss kommen. Ich habe jemanden kennengelernt, der auf Ibiza geboren ist, freiwillig nach Odenthal gegangen ist, da sehr erfolgreich ist. Und obwohl er die Qualitäten hat, weil für mich bist du ein Fernsehstar, jetzt nicht so permanent im Fernsehen ist, sondern wahrscheinlich bei seinen Gästen und hinterm Herd und bei seinem Bruder und beim Team. Und das finde ich ganz, ganz toll. Deswegen nochmal Chapeau von mir. Aber der dann auch noch so unkapriziös ist, dass er sich DJ Sauerbraten nennt. Also das finde ich schon mal super geil. Ja, Christopher.
Gut, dass mir das noch eingefallen ist.
Absolut. Absolut. Ja? Ralf,
Es war so großartig.
Ein bisschen traurig, dass die Stunde schon rum ist.
Ja, es ist so großartig. Also wir kennen uns schon, das ist nicht 30 Jahre. Also wie lange war es? 82, 83? Also erst 27 Jahre. Also wir sind gerade noch miteinander am Anbändeln. Ja. Und ich habe mich mein Leben lang immer gefreut, wenn entweder Christopher Wilbrands dabei ist oder kommt oder wenn wir zu ihm hinfahren oder. Habe aber auch immer diese Spannung aufrechterhalten, dass ich da nicht so penetrant bin. Ich mochte das immer so gerne als Highlight einer Geschichte. Sag ich, oh, Christopher kommt auch. Geil. Ne? Also
nicht,
das,
darf ich bei dir wohnen oder so, sondern...
Nee, ganz genau. Ja, genau. Ich, okay. Und ich finde diese charmante, freundschaftliche Distanz finde ich auch total erstrebenswert und auch charmant. Deswegen habe ich mich auch auf diesen Podcast gefreut und ich habe den auch mit Absicht nicht in die ersten 10 Podcasts reingemacht, die wir gemacht haben, weil ich habe gedacht, das ist nichts, was nur uns beide und wenige Hörer angeht, sondern wenn wir so ein schönes Ding bauen, dann sollen viele Hörer dabei sein.
Du, wir müssen auch wie immer feststellen, dass wir einen sehr, sehr schönen Nachmittag verlebt haben. Und Christopher, ich danke dir von Herzen, dass das heute funktioniert hat. Wir haben uns heute erst kennengelernt, aber irgendwie hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass wir uns kennen. Also insofern ist man dann in gewisser Art und Weise, ich sag mal, so wie seelenverwandt oder so. Ja. Und nein, Ralf, die Flasche ist leer, du kriegst nichts mehr.
Das tut mir darf leid. Ich noch ein paar Grüße abwerfen?
Natürlich,
du darfst unbedingt. Also was ich sagen möchte ist, erstmal vielen Dank für die super Einladung hier. Ich könnte mit euch, ich glaube, wir machen gleich das Ding aus und machen einfach so weiter, wie wir jetzt hier gerade. Das
finde ich
super, können wir die ganze Nacht durchmachen. Und dann würde ich gerne noch grüßen meine Frau, Ute, ich liebe dich, natürlich. Und dann meine Mutter in Pedreguer. Die hat schönes Wetter, aber die hat auch Lockdown gerade. Mein Bruder und seine Frau und dann den anderen Bruder, den Thomas, den haben wir nicht erwähnt. Der hat auch noch eine Frau und zwei Kinder. Den möchte ich auch sehr herzlich grüßen.
Was macht denn der Thomas? Der ist der im Party-Service?
Der Thomas, der macht das Hotel gerade. Der ist in der Rezeption und der hat Töpfer gelernt.
Ach, geil.
Aber der ist an der Rezeption, aber wir sind alle im Moment gelähmt.
Ja.
Also passiert nichts.
Aber bietet ihr auch Töpfer? Also du bist mehr im Restaurant, aber der Alejandro macht dann den Party-Service, oder?
Nein, auch nicht.
Wer macht denn den Partyservice? Es gibt doch auch Partyservice.
Ja, wir hatten mal Catalonia Cologne Catering. Genau. Da hatten wir was mit gemacht. Das war auch ein ehemaliger Auszubildender, der JJ Nöre. Der war auch sehr erfolgreich in Köln damit. War auch mal Caterer des Jahres. Und das hat er aber dann... wir haben es dann abgetreten oder wir sind es einig geworden. Und jetzt macht er, glaube ich, was anderes.
Okay, aber wir müssen jetzt aufhören, Ralf.
Ich möchte
kurz Grüße loswerden. Und zwar möchte ich Christophers Frau Ute grüßen. Bruder Thomas. Den anderen Bruder, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, weil das die Frage von unserem Preisausschreiben ist. Und wir suchen nicht Thomas. Und die Mutter in Spanien. Also insofern, du bist der Erste, der Grüße loslässt. Da ist dann noch keiner drauf gekommen.
Mama. Oder, weißt du, ich grüße meine Tochter Vivian, meine Tochter Saskia.
Wenn du all deine Kinder aufzählst,
meine Schwiegersöhne Alexander und Nils.
Also in diesem Sinne, Christopher,
Dankeschön,
dass du da warst.
Es war mir eine Ehre.
Lieber Ralf, danke.
Rufus, Bobo.
Alle meine Enkel. Okay, Bobo ist nicht dein Kind.
Aber ne? Susi, ich liebe dich über alles.
Besonderen Dank an Carlos Ebelhäuser für seinen Track Nitro Play.
Das waren die Gastro-Survival-Passionistas für diese Woche von und mit Ralf Boos und Buddy Zipper. Bleibt uns gewogen, wir hören uns wieder, Ehrenwort, spätestens nächste Woche.